Jugend. Als ich, habe ich schon ab und an mal erzählt, so ein Jungspund war, waren wir öfter in Skandinavien unterwegs mit ein paar Jungs. Und bei einer Tour trug sich Folgendes zu: Also wir haben alles falsch gemacht, was deutsche Touristen halt so tun. Ja. So, da zelteten wir an einem wunderschönen Fluss und ein Typ hatte zwei kleine Boote mit, die waren zu klein für uns, aber wen interessierte das schon? Ja, ich hatte so ein kleines blau-weißes Boot, legte mich dort rein und ließ mich den Fluss entlang treiben. Das machten wir so zu zweit, jeder in seinem Bötchen. Ja, wir dachten, das wäre wohl eine gute Idee. Was wir nicht bedacht haben, dass der Fluss nach der Kurve möglicherweise anders aussehen könnte. Nämlich so, Stromschnellen. Und zwar mächtige. Ich kam dort hinein mit meinem Bötchen und dachte, naja, kein Problem, ich ruder dann einfach ans Ufer. Das war aber nicht mehr möglich. Dann nahm ich mir einen großen Stein in der Mitte vor und wollte mich darauf flüchten. Das war aber auch nicht mehr möglich. Dieser Fluss nahm mich derart mächtig mit, dass ich begriff, hier kannst du nichts mehr lenken. Hier passiert etwas, das ist größer und stärker als du. Ich bin überwältigt von der Kraft des Flusses. Und so habe ich meine Predigt heute überschrieben: Überwältigt. Wenn wir über das Kreuz reden, überwältigt vom Kreuz, dann stellen wir fest, es geht uns wie mir in diesem Fluss. Hier passiert etwas, und zwar Gott meldet sich zu Wort in dieser Weltgeschichte. Und er gestaltet etwas. Und das ist mächtiger und größer und gewaltiger, als wir das irgendwie hervorbringen könnten. Und so bin ich die Passionsgeschichte ein paar Mal durchgegangen und habe einfach mal für mich herausgearbeitet, wovon sind die Menschen überwältigt bei Jesu Tod und Auferstehung. Und ich möchte euch auf diesen Weg mitnehmen. Überwältigt, denn mir fällt auf, alle Personen, die dort genannt werden, sind überwältigt. Sie können es nicht packen, was dort geschieht. Als erstes fällt mir auf, überwältigt von Angst. Wenn wir Johannes 20 lesen, dann stellen wir fest, dass der Text so beginnt: Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Und was sie da tut, ist vollkommen irrational. Sie erkennt Jesus nicht und dergleichen mehr. Überwältigt, so blockiert von den Ereignissen. Nun, das kommt im Deutsch nicht so rum. Bei uns steht früh, als es noch finster war. Das Wort für früh, das dort steht, das gebrauchte man, um eine gewisse Passage der Morgenwache zu beschreiben. Die Römer hatten die Nachtwachen in vier Abschnitte eingeteilt. Die frühe war die, die von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens ging. Da war es noch dunkel. Ja, was macht die Frau auch alleine auf einem Friedhof im Dunkeln? Kein Wunder, dass sie überwältigt ist von Angst und von der Situation dort. Ja, wir Männer, wir hätten das schon besser hingekriegt, möchte man meinen. Wenn da nicht stünde, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, die Jünger, die durchs Land gegangen waren und gerufen haben, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sie sind so überfordert, sie sind so voller Angst, sie schließen sich ein auf irgendeinem Dachkämmerlein und sie merken, was hier geschieht. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir sind ein Spielball. Gott tut etwas, das wir nicht begreifen. Und in der Tat ist es so, dass bis heute, wenn du über Gott nachdenkst und an einigen Stellen auch nicht zu einem Ergebnis kommst, das dir weiterhilft, und wenn du an die Ewigkeit denkst, mit Angst zu tun hast, das ist etwas, das wir in der Bibel durchaus finden. Gottes Wirken überwältigt uns. Ich lese von Zweifel, überwältigt von Zweifel. Da wird uns der Thomas genannt, Thomas aber einer der 12. Er sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Nun, der Thomas, der schneidet immer ziemlich schlecht ab in unserer Beurteilung. Aber er ist überwältigt von Zweifeln. Auch er kann das nicht steuern. Jesus hatte sich schon einmal den Jüngern gezeigt, da war er nicht dabei. Scheinbar war Thomas so ein Mann, der das mit sich selbst klar machen musste. Und stößt später erst dazu. Und obwohl er ein Jünger war, der bereit war, mit Jesus zu sterben, das sagt er an einer Stelle ganz speziell, ist er hier in dieser Situation überwältigt von Zweifel. Und jetzt will ich ihm das gar nicht anlasten. Ich kann das so gut nachempfinden, wie es dem Thomas geht. Und du vielleicht auch. Vielleicht gehörst du zu denen, die schon lange in die Gemeinde gehen, die als Kind begonnen haben, an Jesus zu glauben. Und da war das total einfach. Man hat die biblischen Geschichten erzählt und die hat man so angenommen und damit war es irgendwie klar. Aber so über die Jahre kam vieles dazwischen. Da kam manch eine Not in deinem Leben dazwischen. Und du hast zu Gott gebetet und er vielleicht nicht so geantwortet, wie du es dir gewünscht hast. Da kam Krankheit. Da kamen Probleme in der Familie. Da kamen Probleme bei der Arbeit. Da kamen vielleicht auch Probleme mit dir selbst. Probleme in deiner Ehe. Und nicht selten ist es so, dass wenn wir mit Jesus starten, wir den Eindruck haben, wir haben so eine gute Beziehung zu Gott. Alles super. Und dann geht es uns so wie mit diesem Fenster hier, mit jedem Problem, das kommt, das uns überwältigt und das Zweifel in uns weckt, beginnt dieses Glas, durch das ich Gott problemlos sehen konnte, einen Riss zu bekommen. Es kommt ein zweiter und ein dritter und ein fünfter dazu. Und bei manchen ist das Glas durch Zweifel so zerstört, dass sie hier sitzen und sagen, ich würde das gerne glauben, ich kann es aber nicht. So wie es dem Thomas hier geht, der eigentlich jemand ist, der so tiefgründig, so entschlossen unterwegs ist, überwältigt von Zweifeln, überwältigt von Ignoranz. Da wird uns während der Passionsgeschichte erzählt von den Verantwortlichen dort in der Stadt Jerusalem. Jesus ist auferstanden und die Wächter, die kommen und erzählen das. Und dann sagen sie, und sie sprachen, sagt seine Jünger, sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Also für eine Wache ist das No-Go, das ist das Aus. Ich habe geschlafen, obwohl ich Wache halten musste. Und dann ist deren Rat, wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Ja, wir machen einfach weiter. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wir ignorieren das einfach. Wir würden heute sagen, stur lächeln und winken. Überwältigt von Ignoranz. Aber Ignoranz ist keine gute Strategie. Es erinnert mich an die Morandi-Brücke in Genua. Die Älteren von uns, wir sind da alle öfter rübergefahren, also wenn man irgendwie in den Süden wollte, so Südwesten, musste man über diese Brücke rüber. Ich bin da öfter drüber gefahren und auffallend ist, über Jahre gab es dort Wartungstechniker und Ingenieure, die sagten, die Brücke, die muss unbedingt gewartet werden. Sonst irgendwann fällt die in sich zusammen. Und die verantwortliche Firma hat das einfach ignoriert. Das Ding wirft Geld ab und wir lassen es weiterfahren. Und irgendwann, ich habe das Datum hier dran geschrieben, am 14.08.2018 stürzt die ganze Brücke ein. Und wir haben das mitbekommen in den Medien. Über 40 Menschen finden den Tod. Einfach ignoriert. Hier bin ich zwar im Gottesdienst und man erzählt mir vom Kreuz, aber ich tue so, als beträfe mich das nicht. Das tut die geistliche Leitung dort in Israel. Es geht nicht auf. Aber sie haben auch keine Erklärung dafür. Sie sind überwältigt davon. Überwältigt von Aktivität. Da fällt mir auf, die Jünger, sie hören, Jesus ist auferstanden. Was tun sie? Sie laufen los. Der eine läuft schneller als der andere. Der Jungspund Johannes ist schnell. Der läuft bis ans Grab. Petrus scheint ein bisschen älter zu sein. Der rennt nicht ganz so flott. Johannes bleibt stehen, Petrus rennt rein. Aber sie merken, das ist so eine besondere Nachricht. Wenn das alles stimmt, das macht ja was mit unserem Leben. Und sie bleiben nicht da und überlegen und sinnen nach, sondern wie so ein Hamster, ja, in Aktivität unterwegs. Und auch hier muss ich sagen, es erinnert mich an viele Personen, die ihr Leben so mit Aktivität Aktivität zuschütten, dass gar keine Zeit bleibt, sich mit dem Kreuz auseinanderzusetzen. Ich lese hier, überwältigt von Ratlosigkeit, da steht der Petrus im Grab, Johannes 20, da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leintücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leintüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Also wenn da jemand tatsächlich den Leichnam geklaut hätte, der hätte das Ding einfach mitgenommen. Vielleicht die Laken zur Seite gelegt, auf einen Haufen geschmissen. Aber kein Verbrecher oder Dieb macht sich die Mühe, legt das alles schön zusammen und die Stirntücher noch woanders schön zusammengelegt. Das macht alles keinen Sinn. Und der Petrus ist überfordert. Wir lesen, Johannes konnte glauben in der Situation, Petrus nicht. Ihn überfordert, das überwältigt von Ratlosigkeit. Was soll das alles? Wie passt das zusammen? Auch überwältigt von Enttäuschung lese ich hier. Das ist ein Vers, der mich jedes Mal erschüttert, wenn ich den lese. Da sagt Petrus, spricht Simon Petrus zu den anderen Jüngern, ich geh fischen. Die sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Was tut Petrus hier? Er sagt, ich werde wieder so leben, genau so wie in der Zeit, bevor ich Jesus kennengelernt habe. So enttäuscht. Ich habe es ja versucht. Hat nicht geklappt. 3 Jahre bin ich ihm nachgefolgt. Ich dachte, das führt irgendwo hin. Aber jetzt ist er tot. Was macht das für einen Sinn? Wenn du zu denen gehörst, die auch am Überlegen sind, macht das noch Sinn für mich, Jesus weiter nachzufolgen? Oder bin ich auch überwältigt von Enttäuschung, wie Petrus hier war? Dann will ich dir sagen, das sind keine frevelhaften Gedanken, aber geh den Weg noch ein Stück mit, überwältigt von Jesus. In diese ganze Zerrissenheit hinein kommt Jesus am Abend dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren und die Tür verschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und man merkt, dass auch das kriegen die Jünger nicht zusammen. Wie passt das in unsere innere Zerrissenheit, in diese Welt hinein? Jesus, du überforderst uns, du überwältigst uns und überwältigt von Sünde. Da geht er auf den Petrus zu. Petrus hat ihn 3-mal verleugnet und er fragt ihn 3-mal, da sie nun das Mahl gehalten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieb haben? 3-mal verleugnet und 3-mal fragt er Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Du bist der, der gesagt hat, du kennst mich nicht. Und da merken wir, die Sünde ist da, die steht zwischen ihm und Jesus. Es wird nicht einfach runtergeschluckt. Jesus spricht das an. Und hier wird deutlich, was Gottes Rettung bewirkt. Wir sind auch überwältigt von Gottes Rettung. Ich will versuchen, das mit einem Beispiel zu illustrieren. Letztes Wochenende waren wir Fahrradfahren an der Mosel. Meine Frau und ich. War wunderschön. Also Trier, nordwärts sind wir gefahren. Tolle Gegend. Stellt euch vor, ich würde da an der Mosel stehen und es würde dort ein Mann ins Wasser gefallen sein. Und der treibt jetzt so den Fluss entlang zwischen den Schiffen umher. Und ich stünde da irgendwo am Ufer und da wäre ein Rettungsring und ich würde den nehmen, den Rettungsring, und würde ihm den Mann zuschmeißen. Der braucht Rettung. Und genau das ist die Situation, die die Bibel uns vor Augen stellt. Sie sagt, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Eure Schuld steht zwischen euch und Gott. Er verbirgt sein Angesicht vor dir und mir. Weil der lebendige und heilige Gott nicht mit Menschen zusammen sein kann, die voller Schuld sind. Und du und ich, wir sind voller Schuld. Uns geht es wie diesem Mann in der Mosel.
Und wenn du das begreifst, ich bin ewig von Gott getrennt, weil ich im tiefsten meines Seins ein Wesen, ein Mensch bin, das von Schuld, das von so vielen bösen Gedanken und Wünschen geleitet ist. Auch wenn wir es gelernt haben, so im Miteinander uns ein bisschen anständig zu benehmen, da ist noch so viel, dass Gott erschreckt in uns drin, dass er sagen muss, deine Schuld steht zwischen dir und mir. Und jetzt stellen wir uns vor, dieser Mann treibt die Mosel entlang, ich werfe ihm einen Rettungsring zu, was ist dann geboten? Er muss die Rettung annehmen. Aber stellt euch vor, ich würde ihm den Ring zuwerfen und er würde sagen, na, 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 na. Bist du denn ausgebildeter Rettungsschwimmer? Hast du ein Diplom? Also, ich lasse mich doch nicht von jedem retten. Dann merken wir das total unsinnig. Das ist total unsinnig, denn wenn der wirklich untergeht, dazu lädt die Mosel ein, die fließt ordentlich. Wenn der wirklich untergeht, dann ist er verloren. Wenn der jetzt nicht zugreift, aber viele tun das genauso, was willst du mir denn sagen? Mein Religionslehrer, der hat das studiert. Und der sagt, die Bibel ist keineswegs so verlässlich, wie du das sagst. Und hast du nicht gehört, es gibt irgendwelche Theologen, die zweifeln das an, ob Jesus überhaupt da gewesen ist. Und du kannst mit diesen Gedanken allein unterwegs sein. Und es wird dir gehen wie diesem Ertrinkenden, der den Ring ablehnt. Weil Diplome fehlen. Oder die jüngere Generation, ja, ihr, die euch überall anklebt, ja. Wenn ihr sagen würdet, Moment, 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 du wirfst mir einen Rettungsring zu, ist er denn biologisch abbaubar? Überleg dir das gut. Wenn da Styropor drin ist, also was das für einen schlechten CO2-Abdruck hat, merken wir das total irrsinnig. Jetzt versteht ihr mich nicht falsch. Ich bewundere jeden, der sich für die Umwelt einsetzt. Aber unsere menschlichen Überlegungen und Gedanken greifen da entschieden zu kurz. Wer weiß, ich gehe unter, der greift zu, wenn der Rettungsring ihn erreicht. Es helfen auch nicht irgendwelche Stammtischparolen, die du mal gehört hast und jetzt aufsagen kannst. Begreifst du, dass du von Gott getrennt bist und dass er durch Jesus Christus sich dir zuneigt. Und ihr Lieben, das ist ein Privileg. Jesus bringt das mit den Worten auf einen Punkt, indem er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn du heute hier sitzt, noch kein Kind Gottes bist und du merkst, ich begreife, ich bin von Gott getrennt. Ich begreife, ich bedarf genau dieser Errettung. Dann gehörst du zu denen, die heute Gottes Stimme hören. Und das kannst du nicht einfach hervorbringen. Das heißt, Gott lädt dich ein. Wenn du es heute glauben kannst, dann mach das fest. Geh auf Jonas zu. Auf mich zu. Auf irgendeine Person, die hier vorne stand. Und lass dir das erklären. Wie geht das? Wie mache ich das fest? Geh diesen Weg weiter, wenn Gott dich ruft. Und wenn er dir seinen Rettungsring zuwirft. Die Rettung annehmen, aber auch die Rettung zulassen. Ich habe schon gesagt, die Bibel setzt voraus, wir Menschen sind Wesen, die ewig von Gott getrennt sind. Wenn Gott uns begegnen wollte, da kann er nur mit Gericht kommen. Er kann uns nur von sich schicken. Aber die Rettung, die er uns in Jesus Christus durch das Kreuz zuspricht und ermöglicht, die will angenommen werden. Aber das meint nicht nur, ich beginne einmal an Jesus zu glauben und er vergibt mir für alle Zeiten meine Schuld, sondern das meint, ich lebe täglich aus dem Kreuz. Ich will mal versuchen, das zu illustrieren. Timo, du sitzt hier so schön vorne. Kannst du mir mal deine Jacke ausleihen? Da wäre ich dir sehr dankbar. Ja. So, vielen Dank. Also. Der Timo macht hier vorne Musik und Timo ist total sympathisch. Der singt wunderschön, spielt Klavier. Ja. Also immer, wenn Timo vorne ist, sind alle Menschen glücklich. So. Ich bin Ältester dieser Gemeinde. Ich bin total streng. Wenn ich predige, überziehe ich regelmäßig. Ich schimpfe auch zwischendurch immer ein bisschen. Ja. Also immer, wenn ich vorne bin, haben mich die Leute nicht lieb. Timo haben sie immer lieb. So, ihr versteht das Prinzip. Jetzt mache ich was ganz Gewieftes. Ich ziehe mir Timos Jacke an. So. Und jetzt, wenn ich Timos Jacke trage, versteht das Prinzip. Jetzt haben mich alle Leute total lieb. Weil die Sympathie, die Timo sonst hat, die trifft jetzt mich. Weil ich trage ja seine Jacke. Und wenn ihr Timos Jacke seht, dann findet ihr die Person total gut. Leute, das geschieht am Kreuz. Jesus stirbt für unsere Schuld. Die Bibel nennt das Rechtfertigung. Und jetzt wird seine Rechtfertigung auf uns übertragen. Und wenn Gott uns sieht, die, die an Jesus Christus glauben und die Rettung angenommen haben, wir müssen uns das vorstellen, wie so ein Mantel, den Jesus um uns legt. Es ist sein Mantel. Wenn Gott dich sieht, dann wird die Rechtfertigung Jesu Christi auf dich übertragen. Er sieht einen vollkommen geheiligten Menschen. Warum? Weil es die Rechtfertigung Jesu Christi ist. Seine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet. Vielen Dank, Timo. Ich gebe dir deine Jacke wieder zurück. Ja. Das ist Kernstück der biblischen Botschaft. Ich würde sagen, das ist die größte Wahrheit, die die Bibel bereithält. Wir sind durch Jesus Christus gerechtfertigt. Und wenn Gott auf mein Leben schaut, dann sieht er einen vollkommen gerechtfertigten Menschen. Paulus bringt das in Galater 2, Vers 16 mit den Worten auf den Punkt. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt worden. Gerechtfertigt worden. Bin ich ein guter Mensch? Nein. Habt ihr eine Ahnung, was manchmal durch meine Gedanken schwirrt? Wie viel Ärger? Wie viel Unzufriedenheit? Wie viel Ungeduld? Manch eine Begierde ist da zu finden. Ich wünschte, ich wäre ein guter Mensch. Aber wisst ihr, ich darf mich vor Gott als gerechtfertigt betrachten. Nur aus einem Grund. Wegen des Kreuzes. Deshalb freue ich mich, dass das heute hier so prominent steht. Und wer sich dem Kreuz Jesu Christi anvertraut, also nicht dem Balken, sondern Jesus Christus, der ist vor Gott gerechtfertigt. Und das Einzige, was ich vor Gott zu bringen habe, das Einzige ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und sonst ist da nichts. Nichts, was Gott beeindrucken würde. Als ich das so vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht. Ich bin 1985 zum Glauben gekommen. Das sind jetzt, diesen Sommer werden es 40 Jahre, dass ich mit Jesus unterwegs sein darf. Und jetzt könnte man sagen, hey krass, 40 Jahre, Mann. Das ist ja echt was du mitbringst. Wisst ihr was? Die 40 Jahre beeindrucken Gott null. Das Einzige, was ihn beeindruckt, ist Jesus Christus und seine Gerechtigkeit. Von Karl Barth, dem wahrscheinlich einer, ja vielleicht sogar der größte deutsche Theologe, den es gab, wird folgende Szene überliefert. Er war schon auf seine alten Tage unterwegs, hat eine Reise durch die Unis in Amerika gemacht und hat dort Vorlesungen gehalten. Und dann haben ihn die Studenten an einer Uni dort gefragt, welches ist die größte Erkenntnis, die Sie, Professor Barth, gewonnen haben bei all Ihrem Forschen und Denken? Und er soll Folgendes geantwortet haben. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Diesen Kinderreim. Das ist die größte Erkenntnis. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das ist das Einzige, was ich vor Gott habe. Leute, deshalb können wir das Kreuz nicht prominent genug aufhängen und begreifen. Wenn Gott dich betrachtet, dann sieht er die Gerechtigkeit Jesu Christi. Mehr geht nicht. Das meine ich, überwältigt von Gottes Rettung. Aber diese Rettung zulassen und zu wissen, ich kann nichts bringen. Jetzt sind wir ja alle so geprägt, dass wir denken, ja, aber wenn ich nur jeden Morgen die Bibel lese und dann noch 20 Minuten bete und dann auf dem Weg zur Arbeit noch 10 Lobpreislieder höre, also dann bin ich doch ein voll guter Christ. Ja, toppt das denn die Gerechtigkeit Jesu Christi? Bei weitem nicht. Und das zu verstehen, das Einzige, was ich vor Gott habe, ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, die mir zugerechnet wird. Und dann weiß ich, das Fundament, das steht. Warum? Weil Gott es vollbracht hat. Weil Gott es vollbracht hat. Und deshalb ist Karfreitag für uns so von Bedeutung. Überwältigt von Gottes Rettung. Gottes Rettung annehmen, Gottes Rettung zulassen, aber auch Gottes Rettung leben. Wenn ich begreife, was das bedeutet, durch Jesus Christi Tod und Auferstehung, darf ich ewig gerettet sein? Ist mein Leben mit Gott in Ordnung gekommen? Das muss etwas machen mit mir. Und jetzt will ich gar nicht sagen, so, dann legen wir jetzt noch einen Pfund Werksgerechtigkeit drauf. Das würde ja dem massiv widersprechen, was ich bis eben gerade gesagt habe. Aber zu begreifen, die Rettung leben meint, ich bin Werkzeug seiner Rettung in dieser Welt. Sein Werkzeug, das er gebrauchen möchte, damit noch mehr Menschen diese Rettung durch Jesus Christus erlangen. Ganz gleich, wo ich unterwegs bin, in welcher Firma, in welcher Schule, in welchem Umfeld. Ich bin Werkzeug der Rettung der Welt, weil ich von dieser Rettungstat Jesu Christi wissen darf und sie im Glauben annehmen darf. Ich will noch mal ein Beispiel gebrauchen, das ich irgendwann vor Jahren hier schon mal benutzt habe. Mich hat das wieder so berührt in der Vorbereitung. Das ist ein tolles Schiff, SS United States. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amis angefangen, dieses Schiff zu entwickeln. Und zwar die Navy, das ist ein militärisches Schiff. 15.000 Soldaten sollten darauf Platz haben und es fährt 44 Knoten. Das heißt über 80 Stundenkilometer. Ziel war, 15.000 Soldaten binnen weniger Tage an jeden Punkt dieser Welt bringen. Also das, dass man im Zweiten Weltkrieg so viele Probleme hatte, die nach Europa rüberzukriegen, die Soldaten, das sollte nie wieder passieren. Und dieses Schiff hat eine tolle Konzeption. Ja. Da waren Fahrstühle drin, den Soldaten sollte es gut gehen. Die hatten Kabinen und sogar oben, man kann das hier ein bisschen sehen, gab es einen Pool. So. Das Schiff sollte ein Werkzeug zur Rettung der Welt sein. Wenn irgendwo ein Krisenherd ist, dass man dort auf Anhieb 15.000 Soldaten hinschickt, die Verwundeten und Verletzten und Kranken aus dem Bereich mitnimmt und sie versorgen kann und binnen weniger Tage die Tour nochmal machen kann. Ein Werkzeug zur Rettung der Welt. Das Problem ist nur, dieses Schiff wurde genau nullmal militärisch genutzt. Nicht, weil es dafür keinen Bedarf gegeben hätte, sondern irgendein pfiffiger Militär kam auf die Idee, wenn wir so ein schönes Schiff haben, das können wir doch vermieten, an zahlende Touristen. Und so wurde es eingesetzt. Das heißt, da waren jetzt wenige Touristen drauf, nicht 15.000, ja. Die zahlten ordentlich, die saßen am Pool, hatten es bequem. Stewardessen brachten ihnen Häppchen und Drinks. Und dieses Schiff, das zur Rettung der Welt konzipiert war, ist ein Luxusliner geworden für die Bequemlichkeit der Menschen. Und das bedrückt mich, wenn ich das lese. Nicht wegen des amerikanischen Militärs, das ist nicht unsere Baustelle. weil ich mich frage, wenn wir überwältigt sind von Gottes Rettung und Gottes Rettung leben, was macht das mit uns? Kann es sein, dass es dir und mir geht wie diesem Schiff, der SS United States, angetreten für die Rettung der Welt? Wir wollten Gott dienen, aber so über die Jahre ist das Häuschen immer schöner geworden, das Auto immer dicker, der Urlaub immer komfortabler und immer häufiger und wir gönnen uns immer mehr und wir sitzen am Pool und hübsche Stewardessen bringen uns Drinks und Häppchen. Und das Kreuz hat eigentlich keine Bedeutung mehr für meinen Lebensentwurf. Wenn wir sagen, wir wollen die Rettung leben, jetzt will ich gar nicht sagen, fahrt nicht mehr in Urlaub. Ich werfe nur die Frage auf, bist du noch verzerrt von diesem Gedanken? Ich will Werkzeug Gottes sein. Da, wo Gott mich hingestellt hat. Ich will den Menschen sagen, Jesus Christus kam ans Kreuz für dich. Er hat die Rechtfertigung erlangt. Du kannst das annehmen, dass Gott seine Rechtfertigung in dir sieht. Überwältigt von Gottes Rettung. Und dieses Überwältigtsein, das berührt mich, wenn ich an Karfreitag denke. Deshalb vielen Dank, ihr Leute von der Deko, dass ihr das Kreuz hier so prominent hingestellt habt. Es soll uns berühren. Es soll uns dankbar stimmen. Es soll uns Zuversicht geben. Es soll uns herausfordern. Dass es etwas mit unserem Lebensentwurf macht. Überwältigt vom Kreuz. Mag das unser Leben gestalten. Amen.